Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, in Südtirol und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern und Gebieten und Regionen, in denen Sie uns zuschauen. Ich freue mich, dass Sie da sind und begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative realpolitische Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 14. August 2025. Manchmal überschneiden sich ja die Themen zwischen dem Schweizer Daily und dem internationalen Daily und es ist für mich nicht immer ganz einfach, das auseinanderzuhalten, denn auch wir Schweizer blicken ja über den Schweizer Tellerrand hinaus. Das ist die grosse Stärke unserer Eidgenossenschaft, weil wir so klein sind. Sind wir ja gezwungen, sind wir verdammt dazu, weltoffen zu bleiben. Und ich glaube, evolutionär haben wir im Verlauf der Jahrhunderte ziemlich empfindsame Antennen ausgebildet, was die Wahrnehmung von Signalen und Klopfzeichen von jenseits unserer Landesgrenzen angeht. Das heißt, wir sind erzogen zur emphatischen Einfühlungskraft. Wir müssen uns als Schweizer, weil wir notwendigerweise immer in der Minderheit sind, mit dem anderen auseinandersetzen. Wir ruhen vielleicht in uns selbst, aber wir können nicht auf uns selbst beschränkt bleiben. Und deshalb bringe ich natürlich auch in der Schweizer Sendung viele internationale Themen, versuche dann dort aber eine spezifisch schweizerische Sicht einzunehmen, während ich mich dann in der internationalen Ausgabe etwas in das Publikum außerhalb der Schweiz einzufühlen versuche, ohne aber meinen eigenen Schweizer Standpunkt abzustreifen. Sie sehen also ein hochkompliziertes Unterfangen, dem ich mich da täglich unterwerfen muss, auch eine Art von psychologischer Selbsterforschung und Perspektivenverschiebung, die möglicherweise auch einmal ein geeignetes Thema für eine psychologische Seminararbeit wäre oder eine hermeneutische. Aber genug jetzt da der ausschweifenden Einführungen. Heute ist die neue Printausgabe der Weltwoche nach einem 14-tägigen Sommerurlaub wieder am Start. Und meine Kollegen kehren allmählich aus dem Urlaub zurück. In der Schweiz gehen die Schulferien zu Ende. Ich glaube, in Deutschland wird das auch in den einzelnen Bundesländern je nachdem der Fall sein. Deshalb wünsche ich allen, auch allen Kindern, die uns zuschauen und Jugendlichen, viel Kraft für den Wiederbeginn des Unterrichts. Das ist eine ganz wichtige Lebensschule, dass man diesen Stein, da diesen Felsen des Sisyphus immer wieder über die Bergkuppe rollt, um dann festzustellen, dass es eben doch keine Sisyphus-Arbeit war. Denn alle, die ich kenne, und für mich gilt das insbesondere, ich schaue mit größter nostalgischer Zufriedenheit und Berührtheit und Beglücktheit zurück auf meine Schulzeit. Allerdings kann ich mich sehr gut erinnern, wie ich damals fürchterlich gelitten habe, am Ende vor allem der Sommerferien, schon am Sonntag jeweils hatte ich den Sonntagsblues, wenn man am Montag wieder in die Schule musste. Aber was uns nicht umbringt, das haben wir ja mal gehört, das macht uns stärker. Wiederbeginn, Wiederstart und die Maschine zum Laufen bringen die Weltwoche. Kommt jetzt da auch mit Akzenten zurück. Alice Weidel und Roger Köppel im Gespräch. Welt, Europa, Deutschland auf neutralem Territorium. Ja, in der Schweiz kann man eben mit allen reden. Alle reden mit allen über alles. Und es ist ja interessant, was sich in Deutschland tut. Und Alice Weidel, die ich vor rund 10 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal interviewt habe, eine hochinteressante Politikerin. In Deutschland darf man das eigentlich noch sagen? Darf man die AfD-Co-Chefin als interessant und faszinierend bezeichnen und auch mit großem Respekt und einer gewissen Bewunderung ihren politischen Weg hier zur Kenntnis nehmen? Ist das noch drin oder ist das außerhalb des Sagbaren, des Korridors der erlaubten Meinung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall führen wir dieses Gespräch am Mittwoch, dem 3. September 2025 im Hotel Marriott am Neumühlekai 42 in Zürich, nicht weit vom Zürcher Bahnhof. 18 Uhr geht's los, Türöffnung 17 Uhr, Eintritt 25 25 Franken. Und es gibt auch die Möglichkeit, nachher im exklusiven kleineren Kreis für höhere Kosten, es gibt aber auch ein sehr gutes Abendessen mit mir und Alice Weidel, eben dann noch in der etwas Inner Circle-Situation weiter zu diskutieren. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket, weltwoche.ch/Gespräch, weltwoche.ch/Gespräch hier. Es hat, solange es hat, also first come, first serve. Sichern Sie sich diese Tickets. Ich bin sicher, dass das auf großes Interesse stoßen wird. Am 15. September 2025 bin ich dann in Deutschland selber für einen Vortrag im Zeughaus Neuss in Neuss. Da können Sie sich auch anmelden, weltwoche.de/Neuss. Montag, 15. September 2025. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus Schweizer neutraler Sicht. Das ist eine große Erfahrung für mich und ein tolles Erlebnis. Das letzte Mal war ich in Frankfurt zu Gast. Wir hatten volles Haus. Über 500 Leute sind da gekommen. Eine sehr intensive Diskussion und die Vorträge sind ja nie identisch, sondern ich reagiere auf die Aktualität und ich bemühe mich auch, unterhaltsam zu sein. If you can't be funny, be interesting. Am besten ist, wenn man funny und interesting ist. Das ist das Ziel. Das müssen Sie dann natürlich beurteilen, ob ich das hinkriege. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa und es passiert ja einiges. Aber, um das gleich vorwegzunehmen, ich bin sehr zuversichtlich. Die Wirklichkeit, die Gegenwart ist ja immer auch eine Therapie, eine Chemotherapie manchmal für die Menschen, aus der sie dann havariert und auch stark mitgenommen herauskommen. Aber diese Therapie durch die Wirklichkeit, der Wirklichkeitsschock, das ist etwas, was wir immer wieder brauchen, weil der Mensch mit all seinen Anlagen, so großartig sie teilweise sein mögen, verurteilen ihn natürlich auch immer wieder dazu, große Fehler zu machen. Und deshalb brauchen wir die Wirklichkeit, müssen wir immer wieder mit der Wirklichkeit kollidieren. Und wichtig ist, dass man die Botschaften der Gegenwart aufnimmt und sich da nicht einfach verpanzert in der eigenen militanten Rechthaberei. Und das ist ja das große Problem, das sie in der EU haben, auch in Deutschland. Zu viel Zentralismus, zu viel Machtballung, zu viel Unausgeglichenheit und eben zu viel militante Rechthaberei von Leuten, von Inquisitorengesichtern, von Guillotinen, Köpfen, die da ihnen weismachen wollen, dass bestimmte Meinungen erlaubt seien und andere nicht. Wir sehen, das sei Klima, Corona, Migration, Russland. Dabei setzt sich jetzt ja zum Glück immer wieder die Realität durch und allmählich merken es vielleicht sogar die Journalisten. Zur neuen gedruckten Weltwoche, die heute herauskommt, morgen an den deutschen Kiosken. Wir widmen uns natürlich dem Zollstreit Schweiz-USA, aber auch den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Mann, der ja einen unglaublichen Lauf jetzt hinlegt. Das habe ich noch selten gesehen, dass ein Politiker so viele Erfolge aus seiner Sicht, aus der Sicht seines Landes aneinanderreiht. Klar, gewisse Dinge können wir noch nicht abschließend beurteilen. Aber Donald Trump, der Baulöwe aus New York, dieser mit allen Verhandlungswassern gewaschene Tycoon, der eilt von Erfolg zu Erfolg. Er hat einen unglaublichen Lauf. Ich meine, er hat die Migration eingedämmt, die illegale. Er ist dabei, den Staat zu entrümpeln im Sinne der Deregulierung, der Entlastung der Unternehmen. Er ist mit seiner Zollpolitik, da hat man ihm ja vorausgesagt, das gäbe einen gewaltigen Crash. Er scheint damit durchzukommen. Ich bin kein Freund der Zölle, aber es gibt da differenzierte Betrachtungsweisen, bleiben wir offen, bleiben wir neugierig, geopolitisch, zum einen Tough Talk, aber dann eben gleich Einigungen, trotzdem Einigungen. Er hat jetzt mit Armenien, mit Aserbaidschan einen Erfolg quasi so im Vorbeigehen hingelegt. Jetzt der historische Gipfel in Alaska, der in den deutschen Medien mit einer also wirklich fast schon zynisch anmutenden Geringschätzung behandelt wird. Die sind da einfach nicht in Kontakt mit der Wirklichkeit, kommen darauf noch zu sprechen. Also Donald Trump, der Teufels Kerl, dem amerikanischen Präsidenten, gelingt derzeit alles, weil er eben vieles richtig macht, wie unsere Autoren argumentieren. Weiteres Highlight, großes Interview mit Nigel Farage, dem Shootingstar der britischen Politik. Manche sagen ihm voraus, er könne Premierminister werden. Auch so ein Tausendsassa der Gegenwart, an dem sich die Journalisten sehr gerne die Schuhe abputzen. Ich finde das interessant, sich darauf einzulassen. Man muss sich ja nicht alles zu eigen machen. Aber dieser permanente Moralismus, alles abstreifen, heruntermachen zu müssen, damit verbarrikadiert man sich doch den Blick auf die Faszinationskraft der Welt. Und wir können ja dann immer noch frei beurteilen, ob uns das passt oder nicht. Aber bevor wir etwas beurteilen können, müssen wir versuchen, das zu verstehen. Das ist doch die essentielle Aufgabe des Journalismus. Frauen im Gebärstreik, ein großes Thema, auch in deutschen Medien immer wieder zu beobachten. Diese sinkenden Geburtenraten, was ist da das große Thema? Und wenn wir schon bei interessanten, faszinierenden Ereignissen sind, dann möchte ich dieses Buch hier an den Anfang meiner Sendung stellen. Es ist im Jahr 2025 herausgekommen. Den Autor habe ich bis dahin nicht gekannt. Er schreibt hervorragend und das Buch ist interessant, weil es auch ein faszinierendes Licht, ein trübes Licht auf unsere Zeit wirft. Thomas Wagner, Abenteuer der Moderne, die großen Jahre der Soziologie 1949 bis 1969. Das klingt jetzt nicht nach einem gewaltigen Page-Turner, nach einem James-Bond-Roman, aber ich muss Ihnen sagen, auch dieses Buch kann ich fast nicht weglegen. Im Zentrum steht eine intellektuelle Auseinandersetzung, die dieser Thomas Wagner sehr schlau, sehr intelligent angepackt hat und zum Stoff seines Buchs, seiner Erzählung gemacht hat. Das ist dies eine Auseinandersetzung in Rundfunksendungen, glaube ich, 1965. Interessanterweise an meinem Geburtstag 1965, am 21. März ist das ausgestrahlt worden. Und zwar eine Diskussion zwischen den beiden Großvätern, wenn man so will, der deutschen Soziologie oder den Exponenten zumindest der Nachkriegssoziologie, auf der einen Seite der konservative, aus großbürgerlichem Haus stammende Arnold Gehlen, von großem Menschenpessimismus beseelt, und auf der anderen Seite der Superstar der linken Soziologie, Theodor W. Adorno. Und die haben sich, glaube ich, in Frankfurt getroffen, um zu diskutieren. Und bei Gehlen, ganz interessant, er war als Professor auch im Nationalsozialismus ganz vorne dabei, ist der NSDAP beigetreten, hat auch verschiedentlich da sehr positiv über die Regierung in Berlin geschrieben. Karrieristisch hat er sich da ganz vorne positioniert. Allerdings, antisemitische Ausfälle sind von ihm nicht überliefert, gemäß den Darstellungen und auch den einzelnen so Internetrecherchen, die ich da noch betrieben habe. Aber ich bin kein Gehlen-Experte. Aber er wurde bezeichnet im Spiegel damals von Rudolf Augstein, dem Herausgeber, als der interessanteste Demokratieverrechter Deutschlands. Und er war wirklich rechts, sehr, sehr konservativ, sehr stehen. Er hat auch verweigert nach dem Zweiten Weltkrieg die Entnazifizierung. Er soll einem französischen Verhörmeister da gesagt haben, wissen Sie, ich lege hier meine politischen Überzeugungen nicht einfach so ab, aber überzeugen Sie mich durch eine bessere Politik, die Sie jetzt in Deutschland machen, als Siegermacht, und dann bin ich vielleicht bereit, einige meiner früheren Überzeugungen abzulegen. Also sehr stolz, wie er sich hier auch dann in dieser Stunde des Neubeginns positioniert hat. Also eine ganz weit nach heutigem Verständnis sowieso sehr, sehr weit rechts außenstehende Persönlichkeit des intellektuellen Lebens, die aber es geschafft hat, auch wieder einen Job zu bekommen, als Professor tätig war. Ich glaube, an der Verwaltungshochschule in Speyer war Arnold Gehlen, auch als Buchautor und eben als Professor tätig. Und auf der anderen Seite eben Theodor W. Adorno, eine der Leuchtgestalten der linken Soziologie, ein fast schon Heiliger da in manchen Kreisen, von einer unglaublichen Belesenheit, gilt übrigens auch für Gehlen. Und die beiden haben diskutiert und haben sich gestritten. Und was das Unglaubliche ist, und was eben das Faszinierende ist, oder was einem sofort auffällt, ist, dass so etwas gibt es heute in Deutschland gar nicht mehr. Wo ist der neue Gehlen? Ich meine, viele Fußnoten zu Adorno haben wir. Es gibt da die kleinen Adornos, die überall herumschwirren. Aber wo sind eigentlich die Gehlens? Wo ist da diese Debatte? Und das führt einem einfach wieder mal schmerzlich vor Augen, jetzt vor allem als außenstehender Deutschlandbefürworter, da fällt mir das auf, dass eben diese Meinungsvielfalt nach dem Zweiten Weltkrieg, sogar noch in den 60er Jahren, als die 68er da aufmarschiert sind, war das möglich. Und Gehlen hat sich auch der Diskussion mit den 68er Studenten gestellt, und die 68er waren toleranter als da, was jetzt nach vielen Jahrzehnten Verspätung da heute im Sinne dieser Woke und Political Correctness unterwegs ist. Also die Meinungsvielfalt, die Bandbreite der Diskussion, das ist das Faszinierende, das ist das Interessante, jetzt mal ganz abgesehen davon, was die beiden dann genau diskutiert haben. So etwas scheint heute in Deutschland gar nicht mehr möglich zu sein. Man passt auf, man will ja nicht mit dem Falschen ins Gespräch kommen. Nein, nein, mit dem kann man nicht reden. Nein, nein, der hat sich auch unmöglich gemacht in der Corona-Diskussion. Nein, das ist ja ein Putin-Versteher, ein Russland-Versteher, mit denen reden wir sowieso nicht. Diese geistige Selbstverkrüppelung, die im vollen Gange ist und langsam, langsam, allmählich auch bemerkt wird in den Medien, wenn auch nicht mit der nötigen Konsequenz, das hat man damals weniger gehabt, obwohl die 68er-Zeit ja irgendwo auch als Grundlage jener geistigen Verbetonierung gilt, unter der heute auch zu leiden ist. Ja, die großen Themen: Merz-Infarkt, die 100-Tage-Bilanz des deutschen Bundeskanzlers. Ich habe in der Schweizer Sendung gesagt, zum Glück haben wir keine Bundeskanzler, also jetzt im Sinne eines Regierungschefs. Wir haben auch einen Bundeskanzler, aber da keine Macht, das ist der ein gehobener Sekretär. Zum Glück haben wir nicht solche Zentralfiguren in der Politik, denn dann hängt viel zu viel von diesen Leuten ab. Und Friedrich Merz, der ursprüngliche Hoffnungsträger, wobei wir waren immer etwas skeptisch, wünschen ihm aber jeden Erfolg. Friedrich Merz, ja, das merkt man jetzt, wenn man die Zeitungen liest, auch bei den Loyalisten, könnte man sagen, bei den CDU-Blättern, die sind enttäuscht. Am ehesten noch versucht die Frankfurter Allgemeine Zeitung hier einen positiven Eindruck zu vermitteln. Man ist da überverständnisvoll, aber in der Welt zum Beispiel auch CDU nahe, das Springer Verlagshaus, die sind schon entschieden kritischer. Ja, und es gelingt dem Friedrich Merz hier einfach nicht in die Gänge zu kommen. Die Gründe haben wir hier schon öfters analysiert. Im Zentrum steht das Motiv. Ich glaube einfach, Friedrich Merz hat das falsche Motiv. Er wollte unbedingt Kanzler werden, wollte vielleicht der Nachfolgerin oder Vorgängerin Merkel damals, 2005, bei diesem Knatsch, Heimzahlen zeigen, dass er eben doch der Beste ist. Zu viel persönliche Motive, zu wenig politisches Denken und dann eben die Brandmauer als einziger letztlich verlässlicher Programmpunkt, das ist einfach zu wenig. Und jetzt merkt man, dass da auch in der Industrie, in der Wirtschaft die Enttäuschung sehr, sehr groß ist. Auch außenpolitisch keine Fortüne, kein Glück, keine erkennbare Linie. Beim Thema Israel hat er sich verstolpert, Sturm im Wasserglas, gewaltige Auseinandersetzungen, da eigentlich unnötig. Dann vor den Sommerferien das Debakel um die Verfassungsrichter, auch da hin und her, ferngesteuert von der SPD, die sich ins Fäustchen lacht. Wo ist jetzt da eigentlich die CDU-CSU? Und ich glaube, so wie ich die deutsche Innenpolitik beurteile, von weit, weit draußen, da wird jetzt die Nervosität schon steigen, weil die AfD legt natürlich zu in den Umfragen. Die Leute sind nicht bereit, einfach diese Giftschrank-Verlautbarungen und da diese Rezepte und diese Bevormundungen aus den Medien bezüglich der AfD einfach zur Kenntnis zu nehmen. Viele dürften die AfD auch mit Misstrauen verfolgen, aber sie sagen, ja, trotz bestimmten vielleicht Dingen, die mir nicht gefallen, diese Partei ist irgendwo näher an der Wirklichkeit in Deutschland als die anderen Parteien. Und das ist ja so etwas, die Beurteilungs Maßstabssituation, die wir da haben, dass man einfach schaut, sind die näher an der Wirklichkeit? Welche Interessen bedienen sie? Ist das im Interesse der Leute? Nützt mir das etwas, wenn ich die wähle oder nicht? Und nach diesen Betrachtungen, ja, wundert man sich dann vielleicht nicht so sehr, dass die CDU-CSU mit Merz abstürzt. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, hier endgültig, das steht mir auch als Schweizer nicht zu, ein Urteil abzugeben. Ich hoffe natürlich, dass Merz das irgendwie schafft, dass das ewige Anlaufschwierigkeiten sind, aber ich fürchte, dass da doch eher die Stimmen recht haben können, die das Gefühl haben, er bringt es einfach nicht, er kann es einfach nicht. Und jetzt eben auch gerade wieder außenpolitisch steht er zwischen Stuhl und Bank. Jetzt haben wir doch diesen historischen Gipfel, den die Amerikaner mit Putin veranstalten in Alaska. Ein unglaubliches Ereignis. Ist ein großer Erfolg für den amerikanischen Präsidenten Trump, dass er den russischen Präsidenten dazu bringt, nach Amerika zu kommen. Allerdings, eben diplomatisch smart, auf früherem russischen Territorium und Trump auch geschickt, da ein genialer Verkäufer natürlich, gibt den Schmus Putin. Er sagt, ja nein, das ist fantastisch, dass der russische Präsident in die Vereinigten Staaten von Amerika kommt, und sehr, sehr pragmatisch denkt man bereits über wiederhergestellte, intakte, gute Beziehungen mit Russland nach. Die Amerikaner haben natürlich ein Problem mit China, das ist ihre eigentliche Rivale, das ist der Gegner, das möchte man stoppen, und wir Schweizer, auch wir Europäer, haben da eine etwas andere Position. Für uns ist China natürlich ein hochattraktiver Markt und wir müssen diesen Markt behalten, übrigens auch den Russischen, die Zusammenarbeit, darüber haben wir schon oft gesprochen. Und da fehlt jetzt Deutschland, da fehlt eine kluge deutsche Außenpolitik, eine Außenpolitik der Neutralität, eine Außenpolitik der Zurückhaltung. Und wer, wenn nicht die Deutschen, könnte sagen, Entschuldigung, wir haben so viele gescheiterte Kriege hinter uns, man hat es immer wieder versucht, wir wollten Hegemon sein, wir wollten die ganz große Geige spielen in der Außenpolitik, das ist gescheitert. Viel klüger war der Weg eines Hans-Dietrich Genscher, ich habe gestern schon darüber gesprochen, der im Kalten Krieg aus der halbierten deutschen Sphäre der alten Bundesrepublik eine Politik des Ausgleichs zwischen West und Ost gefahren ist. Das sind die historischen Erkenntnisse und nicht diese Pseudokraftmeierei, die sich da jetzt auf der außenpolitischen Bühne kundtut. Ich finde übrigens enttäuschend, dass die deutsche Außenpolitik vielleicht im Tonfall, in der ganzen, im Anstrich etwas sich verändert hat gegenüber dem, was da die Annalena Baerbock gemacht hat, aber dieses Auftrumpfen, dieses Zeigefingermäßige, dieses sich aufplustern, das ist irgendwie gleich geblieben, nach meiner Wahrnehmung, und das finde ich sehr, sehr schade, und ich glaube, es ist auch kein Erfolgsmodell für Deutschland. Russlands Militär stößt durch die Lücke im Donbass vor. Ja, die Russen gewinnen diesen Krieg, sie haben ihn schon gewonnen. Das hat Viktor Orban gesagt, der ungarische Ministerpräsident, hat sich auch einer Erklärung verweigert, der anderen EU-Staaten, der 26, die Russland da auch noch einmal verurteilen und da die der Ukraine noch mehr Waffen liefern wollen und so weiter. Da macht Orban nicht mit. Er sagt, die Sanktionen schaden, die Waffenlieferungen verlängern einen sinnlosen Krieg, das Sterben geht weiter, wir müssen uns mit Russland diplomatisch verständigen. Und das Einzige, was den deutschen Zeitungen dabei einfällt, ist Orban der Russlandfreundlichkeit, der Russlandhörigkeit zu betiteln. Das ist einfach ein Affront, über den man am besten schweigt. So geschichtsblind, so dumm, so neben auch der neben einem Respekt vor der historischen Erfahrung der Ungarn gegenüber Russland. Das ist einfach falsch. Orban macht das, was aus auch europäischer Perspektive, EU-Perspektive richtig ist. Er setzt sich für eine interessengeleitete Politik ein. Das hat er schon in der Migrationsfrage getan, da haben sie ihn zum ersten Mal heruntergestampft, jetzt sind sie alle kleine Orbans, und er hat auch schneller gemerkt als die anderen, was man mit Russland machen muss. Er hat erkannt, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Dieser Stellvertreterkrieg, der zwischen den Vereinigten Staaten und Russland auf dem Buckel der Ukraine ausgefochten wird, und die ukrainische Staatsführung, wobei ich will die da gar nicht anklagen, ich will die da gar nicht kritisieren, das steht mir auch nicht zu als Schweizer. Ich meine, was haben wir für eine Vorstellung, was es heißt, wenn du dein Land in einem Krieg hast. Aber natürlich hat Zelensky und haben seine Vorgänger gewaltige Fehler gemacht, weil sie auch eine Konfrontationspolitik gegenüber Russland angestoßen haben, ermuntert, aufmunitioniert hier von den westlichen Sponsoren. Aber die entscheidenden Kriegsparteien sind die Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, aber die Vereinigten Staaten von Amerika waren nie bereit, mit der gleichen Intensität diesen Kampf auszufechten wie Russland, weil Russland fühlt sich durch dieses Vordringen des westlichen Blocks existenziell bedroht und auch den Zusammenhalt des Landes gefährdet. Wenn man da einfach den westlichen NATO-Block immer weiter sozusagen bis auf den roten Platz vormarschieren lässt. Das ist doch völlig ausgeschlossen aus russischer Perspektive. Und dass man das gewagt hat, aber darüber haben wir schon oft gesprochen, war ein großer außenpolitischer Fehler. Und die Deutschen müssen sich doch hier für die Moderation einsetzen und nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, aber eben auch in der deutschen Publizistik ist der Bad Guy, ist der Schurke, das ist vor allem Viktor Orban, der hier ausspricht, was ich glaube viele denken, Russland gewinnt diesen Krieg, Russland hat diesen Krieg faktisch vermutlich schon gewonnen und die Medien, auch eine neue Zürcher Zeitung, die da ganz massiv gegen Russland getrommelt haben, Schlagzeilen gebracht, Russland habe verloren, das ist doch alles dummes Zeug, stimmt hinten und vorne nicht. Jetzt liegt die eigene Strategie in Trümmern, aber Viktor Orban hat richtig gesagt, werden die westlichen, vor allem die EU-Politiker, bereit sein, ihre Niederlage einzugestehen? Oder verlängert man den Krieg jetzt einfach, um diese Niederlage sich nicht eingestehen zu müssen? Also müssen jetzt erneut die Amerikaner und die Russen zusammenkommen, um die Europäer von ihrem Kriegstrip herunterzubringen? Das ist die absurde Frage, die man sich heute eigentlich stellen muss. Und ich glaube, wir sind wieder an diesem Punkt. Die Amerikaner und die Russen müssen gemeinsam die Europäer zähmen, die zum Glück aber nicht mehr diese Machtfülle auf den Boden bringen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Ja, was sind da neueste Nachrichten? Auch noch interessant aus der Ukraine. Selenskyj will die Ausreise für junge Männer erleichtern. Offenbar gehen immer mehr Junge von der Fahne. Also man ist gar nicht mehr bereit bei den Jungen für das eigene Land zu kämpfen. Auch das ist ein wichtiges Indiz, dass dieser Krieg vorbei ist. Die EU bereitet ein nächstes Sanktionspaket gegen Russland vor. Das ist das Einzige, was ihnen einfällt. Einfach noch mehr Druck in einem sinnlosen Krieg, den man bereits verloren hat. Das Ende des deutschen Booms, den es nie gab. Schöner Titel in der Welt. Selenskyj, ja, in diesem Meeting, er wurde noch eingeflogen, um jetzt da Druck auf Trump zu machen. Die Deutschen sollten sich hier etwas zurücknehmen und sollten diesen Friedensprozess, diesen diplomatischen Friedensprozess laufen lassen. Warum muss man sich so ins Zentrum stellen? Man holt sich ja nach allen Seiten eine blutige Nase und gerade die Deutschen haben doch hier den Auftrag, eine Brücke zu sein. Aber vielleicht eben die Chemotherapie der Wirklichkeit, vielleicht merkt man jetzt aufgrund all dieser Verstolperungen und Verstrickungen, in die sich da der vermutlich wohlmeinende Friedrich Merz hineinbegibt, dass das einfach nicht der Weg für Deutschland sein kann. Ein Bericht der amerikanischen Regierung sagt, die Menschenrechte seien in Deutschland gefährdet, vor allem die Meinungsäußerungsfreiheit. In Frankreich revoltieren immer mehr Leute gegen den Sozialismus der eigenen Regierung. Und Vince Ebert hat erkannt, in der Gesellschaft, wie wir sie heute haben, werden bestimmte Themen tabuisiert. Ja, immerhin eine Erkenntnis, auf die wir auch schon gekommen sind. Die welthistorische Chance in Alaska. Peter Gauweiler, der Münchner Anwalt, Publizist und Politiker der CSU, spricht das aus, was Legionen von deutschen Journalisten offensichtlich nicht aussprechen können. Eine rare Stimme in der Öffentlichkeit, die erkannt hat, dass das eben eine historische Chance ist in Alaska. Toll, dass der Peter Gauweiler sich hier mit diesem Akzent zu Wort meldet. So, bevor ich da noch länger werde, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich melde mich zurück am Freitag dann mit diesem historischen Gipfeltreffen von Alaska, das wirklich ein ganz außerordentliches Ereignis ist. Ich will es nicht zu hoch hängen, was die Ergebnisse angeht, aber es geht hier einfach darum, zu kontern dieser institutionalisierten Geringschätzung in unseren Medien gegenüber diesem Großereignis. Toll, dass da der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika die Initiative ergriffen hat und hoffen wir, dass es dann schlussendlich auch wirklich stattfindet in Anchorage von Alaska, dem ehemaligen russischen Territorium, heute Vereinigte Staaten von Amerika. Bis bald, wir melden uns zurück.